Fortsetzung der Nachmittagsversammlung in Bühlenhausen über das Thema 10 verschiedene Gnaden.
Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, wir haben heute Nachmittag gesehen, was Gnade ist. Und haben dabei bemerkt, dass Gnade nicht in erster Linie es mit dem begnadigten Sünder oder dem zu begnadigenden Sünder, sondern mit dem Gott aller Gnade, mit der Quelle der Gnade zu tun hat, und haben gesehen, dass Gnade die Freude ist, die das Herz Gottes erfüllt und durchbraust und beseligt, die er empfindet, wenn er sich hinabneigt und einen Menschen aus Schuld und Angst und Not und Sünde und Schwermut und Verzweiflung heraushebt und in das Bild seines Sohnes hineingestaltet. Diese Freude, die Gott empfindet, ist Gnade, dass dabei bei den Engeln im Himmel ein Jubel ausbricht, eine freudige Erregung, heißt das Wort. Da ist Freude im Himmel, eine freudige Erregung auf die Engel und Geisterwelten packt, über einen Sünder, der Buße tut. Das ist nur eine Begleiterscheinung von ungeheurer Tragweite. Ein Evangelium, das nicht die Beziehungen zu Gott selbst und zur unsichtbaren Welt einbezieht in die Heilstaten Gottes, ist kein volles Evangelium. Genauso wie ein Evangelium, das nicht den ganzen Menschen einbezieht, die Erneuerungserklärung und die ganze Schöpfung einbezieht, ist kein volles Evangelium. Es ist ein Bruchstück, ein Torso. Aber die Schrift bietet ein volles, freies, ewiges Heil, das Gott in Christo bringt. Wir haben also als erstes gesehen, welche Arten, oder nein, als erstes gesehen, was das Wesen der Gnade ist. Und haben dabei beobachtet und geprüft, nach der Schrift erkannt, dass die Gnade allgenugsam ist. Bitte kommen Sie herein. Genugsam ist. Das heißt, dass durch die Gnade aller Notdürft in der Schöpfung, allen Spannung, aller Disharmonie, allem Jammer, aller Schande und Sünde und Verzweiflung, Genüge getan wird, dass sie in ihr Gegenteil verklärt wird. Das ist Gnade. Dann haben wir als zweites begonnen, 10 Arten der Gnade zu betrachten. Ernst Modersohn bezeugte, dass es nach der Schrift 28 Arten der Gnade gibt. 2 × 14. 14 ist ja die Zahl, die paulinische Zahl der Gemeinde, und 2 ist die Zahl des Sohnes, 2 × 14 ist 28. Das sind keine Zahlenspielereien. Das sind wunderbare Offenbarungen Gottes in seinem Wort. 28 Arten der Gnade hat er nachgewiesen. Aber ich habe versucht, 10 Arten herauszugreifen, und wir haben heute Nachmittag 3 Arten der Gnade besprochen. Erstens, die Gnade vor den Ewigkeiten. Vor den Äonen, ehe es Zeitläufte gab, ehe eine Schöpfung da war, war bereits die Gnadenkraft und der Gnadenreichtum und die Gnadenfülle bereitgestellt für jeden Einzelnen von uns. Ja, da ist Gnade für dich, ja, da ist Gnade für mich. Jesus erstarb uns zu retten. Oh ja, da ist Gnade für dich. Und dieser Gnadenreichtum, diese Gnadenfülle, dieses Gnadengut oder dieses Gnadenkapital oder Gnadenvermögen, wie wir es nennen wollen, um es besser und plastischer zu begreifen, ist bereitgestellt vor Grundlegung der Welt. Du bist unendlich reicher als du ahnst. Wir sind wie neugeborene Königskinder, wir haben keine Ahnung, wer sie sind und was sie sind und wie reich sie sind und was ihnen einmal bevorsteht, wissen die nicht. So sind wir auch. So sind wir auch. Der meint, ich habe jetzt einen lieben Heiland, der ist für meine Sünden gestorben und er hilft mir und rührt mich an und tut mir wohl nach Leib und Seele, alles richtig und gut. Aber das ist nur ein ganz kleines Bruchstück dessen, was Gott uns im Vollumfang seines Heiles mitteilt. Das war das Erste, was wir gesehen haben. Zweitens haben wir gesehen, es gibt eine berufende Gnade. Nicht nur, dass da etwas bereitsteht an großen Gnadenkapitalien, Freudengnaden, Heilsgnaden, Rettungsgnaden, Vollendungsgnaden und so weiter, die wir jetzt noch sehen wollen, sondern Gott ruft auf mannigfaltige Weise, ruft Gott, im Großen und im Kleinen, durch einen Traum, durch ein Leid, durch eine Massenversammlung, durch eine Einzelzwiesprache, durch einen Brief, durch mancherlei Dinge. Ruf Gott, so groß ist er. Er verschmäht nicht das Kleinste und benutzt auch das Größte. So groß ist er. Es ist etwas Köstliches, wenn Gottes Kinder beisammen sind und erzählen, wie Gott sie gerufen hat, was aus ihnen getan hat. Das Wunderbare. Meine Lieben, die berufende Gnade, die hält uns unseren Beruf vor und zeigt uns unsere Berufung. Wir haben ja verschiedene Berufe auf Erden, aber wir haben einen großen Beruf und eine große Berufungsfülle in den Ewigkeiten droben, in den Lichthimmeln und in den Totenreichen. Da haben wir Berufe auszuüben und dafür werden wir geschult. Das sind wunderbare Dinge. Das ist die berufende Gnade. Und das Dritte, was wir sagen, ist die heilbringende Gnade. Titus 2,11. Gott ruft mich nur, wenn ich einen rufe und sage, so, da hinten, komm mal her, ich habe mal das mit dir zu verhandeln. Da kann es Widerstände geben. Ja. Aber wenn ich einem etwas bringe, etwas gebe, etwas darreiche, dann ist die Sache einfacher. Da komme ich ihm entgegen. Und so ist die Gnade Gottes. Gott hat sie nicht nur bereitgestellt, das war unser erster Punkt, sondern Gott ruft uns auch und lockt, dass wir kommen und das wagen, es zu fassen, zu nehmen, zu glauben. Und Gott bringt es uns entgegen, die heilbringende Gnade, die Soteria, die Rettung, die Einhüllung und die Vollendung. Das ist ja der Grundbegriff der Gnade für den Menschen. Herausreißen, einhüllen, unantastbar machen, für alle Feindes machen. Und zum Ziele bringen, Gott unserer Torheit und ihren Umwegen. Das ist das Wesen der Rettung, der Soteria, der rettenden Gnade. Nun haben wir ja noch 7 Arten Gnaden und ich will versuchen, in der Dreiviertelstunde, die ich heute Abend noch habe, die euch darzustellen. Lasst mich versuchen, das so darzustellen, so plastisch und so klar, dass wir das fassen, dass wir das nehmen. Und dass wir den Gott aller Gnade in seinem Wesen erkennen, der sich selbst verströmen will, dessen Lust er durchaus erfüllt und gestillt werden kann, bis zu den letzten Tiefen seines Herzens, wenn er sich herniederbeugt und seine Schöpfung fasst und emporhebt in sein Licht, in seinen Glanz, in die Gleichgestalt mit seinem Sohn. Das Vierte, was ich sagen will, das ist die rechtfertigende Gnade. Davon lesen wir im Römerbrief, davon lesen wir im Titusbrief und in anderen Zusammenhängen. Das heißt, die Gnade Gottes macht uns die Ungerechten. Gerecht heißt richtig und ungerecht heißt unrichtig. Wir sind von Natur unrichtig. Wir sind nicht so, wie wir sein sollten, wie wir sein könnten. Wir sind alle ungerecht. Aber Gottes Gnade macht uns so gerecht, wird genannt die rechtfertigende Gnade in diesen beiden Hauptstellen, als hätten wir nie gesündigt. Ein Mensch, der errettet ist, der ist nicht nur so notdürftig und gewaschen von seinen groben Untugenden, sondern der ist vor Gott und von der unsichtbaren Welt so rein, als hätte er nie eine Sünde getan. Er ist gerecht vor Gott. Und zwar ist er so gerecht, dass die Schrift sagt, dass wir dadurch, dass Christus für uns zur Sünde gemacht wurde, dass wir die Rechtfertigung oder die Gerechtigkeit Gottes würden in Christo. So wie am Kreuz die Sünde der Welt hängt in der Person des Sohnes Gottes, so ist die Gemeinde die Gerechtigkeit Gottes. Auch dafür wird die Gerechtigkeit Gottes. Und unsere Ungerechtigkeit ist weg, nicht mehr da. So wie an dem Gekreuzigten nichts von Gerechtigkeit war. Er war die Sünde der Welt. Und dieser Austausch, dieses Austauschen, das heißt Erlösen. Erlösen heißt Austauschen. Wir geben ihm all unsere Schande und Schuld. Und er gibt uns all seine Reinheit und Kraft und Herrlichkeit. Und meistens wird dieser Begriff der Rechtfertigung ganz einseitig gefasst. Es wird nur gefasst, als wären wir jetzt so sündenlos, weil er sie bezahlt hat, aus. Das ist aber nur die Hälfte. So wie wir unsere Sünden ihm geben, beziehungsweise unsere Sünde auf ihm liegt, beziehungsweise er zu unserer Sünde gemacht wird, so wird uns das zugerechnet, was er ist und getan hat. Ihm wird unsere Schuld zugerechnet und dafür wird er geschlagen und gestraft von Gott verlassen. Aber uns werden all seine Gerechtigkeiten zugerechnet, seine totale Reinheit, seine Weisheit und Güte und seine Vortrefflichkeit, Vollkommenheit, die wird uns zugerechnet, uns. Obwohl wir es doch gar nicht sind von Natur aus. Wir sind doch von Natur aus so weniger, wie er von Natur aus ein Sünder ist. Meine Lieben, wenn wir so in dieser Tiefe, in dieser paulinischen Tiefe, die Rechtfertigung Gottes fassen, staunen wir und beten wir an. Das ist die rechtfertigende Gnade Gottes, die ihn zum Sünder gemacht hat, aber uns all das zurechnet, als hätten wir das getan, was Christus getan hat. Und er hat nur Gutes getan. Er hat nie eine Sünde getan. Und das rechnet Gott uns zu, so wie er unsere Sünden ihm zurechnet. Das sind die beiden Seiten. Wenn man einmal darüber nachdenkt, kommt man in Staunen und Anbeten. Das ist rechtfertigende Gnade. Beide Seiten. Ihm wird das zugerechnet, was wir sind und getan haben. Sünde, Schande, Schuld und Verderben. Und uns wird das zugerechnet, was er ist und getan hat und noch tun wird. Das wird uns zugerechnet. Was hätten wir jetzt getan? Das ist unfassbar. Als ich das zum ersten Mal vor vielen Jahren anfing zu begreifen, da habe ich gestaunt. Das ist rechtfertigende Gnade nach der Schrift, meine Freunde. Das ist unendlich mehr als ein seelisches sich hineinsteigern in die Größe und Schönheit Christi, das benutzt der Heilige Geist auch. Aber diese Schau von der paulinischen Fülle-Evangelium aus, ist das, was wir brauchen als Körper und Leib des Christus. Das brauchen wir. Das war Nummer 4. Nummer 5. Das fünfte, was wir lesen, ist das, was in Hebräer 13, 9 steht, dass es gut ist, notwendig ist, dass unser Herz fest werde. Welches geschieht durch Gnade? Das ist die befestigende Gnade. Denn von Natur aus sind wir auch nach unserer Errettung, nach unserer Bekehrung, wackelige Menschen. Da sind wir von Natur aus. Sehr wackelige Menschen. Ich habe euch ja wieder ein klein wenig Einblick gegeben, wie ich im Vorstand der Evangelischen Allianz mit teilnehmen durfte an einigen Sitzungen. Und wo dann von den großen Erfolgen der bedeutendsten, tüchtigsten Evangelisten der Welt die Rede war. Ich will keine Namen nennen. Gute, tüchtige Evangelisten. Wo man dann nach vielen Jahren, oder nicht vielen, aber nach etlichen Jahren, 2, 3, 4, 5 Jahren, dann festgestellt hat, wie viel Promille zurückblieben. Wenn die Gnade nicht in ihrer ganzen Fülle uns verkündigt wird, und wir die Gnade nehmen, werden wir niemals fest, niemals befestigt. Deshalb ist es nötig, dass unser Herz fest wäre, welches geschieht durch Gnade, dass wir da stehen unbeweglich. Seid fest, unbeweglich, meine Brüder, steht im letzten Vers des Auferstehungskapitels. Und das ist was Wunderbares, ein festes Herz, das ist nicht mehr von den eigenen Gefühlen, das ist nicht mehr von seinen Erlebnissen und von irgendwelchen Dingen bearbeiten lässt oder abhängig ist, sondern dass in Christus seinen Stand hat im Glauben, in der wesenhaften Einwurzelung sein, in Befestigung. Bruder Muhl hat uns mal etwas erzählt wie bei den großen Bauten in New York, wie da Bauwerke befestigt wurden. Da wurde Zementmilch eingelassen in tiefe, schwere Felsen. Zementmilch. Und diese Zementmilch, die verwurzelte gewissermaßen die Bauten und pflanzte sie fest, wenn das ganz hohen Wolkenkratzer gebaut werden. Das waren ja sehr interessant. Und so werden auch wir einwurzeln. Wenn zum Beispiel eine Tanne auf einem Felsen steht und sie zum Braust von Stürmen, sodass man denkt, der Sturm, der reißt diese Tanne aus und schleudert sie weg. Und da lässt die Tanne ihre Wurzeln tief hinein und sondert einen Saft ab. Und durch diesen Saft wird der Fels zum Teil gelöst und die Wurzeln können dadurch durchstoßen und dann erhärtet das wieder, sodass sie tiefe Wurzeln zieht, dass sie nicht abgerissen werden kann. Und das ist das, was die Schrift nennt, befestigen. Dieses Befestigen in Christo ist abhängig von unserem Gebetsleben, von unserem Bibellesen, von der Verkündigung, die wir hören, und ist abhängig von wichtigen und ernsten Dingen, von der wiederholten Hingabe, von einer klaren biblischen Seelsorge, von dem persönlichen sich lösen lassen von allen dämonischen Bindungen und Zaubereien und so weiter. Das kann man nicht in einer Massenversammlung mit einer Handbewegung machen. Das geht nicht. Das ist eine individuelle Arbeit. Wie Paulus sagt, ich habe Tag und Nacht 3 Jahre lang jeden Einzelnen mit Tränen ermahnt. Das ist paulinische Seelsorge. Das ist der Dienst der Befestigung. Und wenn der fehlt, dann ist alles nur eine Meereswoge, die hochgeht und dann aus. Meine Lieben, täuschen wir uns nicht. Es gilt, in das Vollmaß der Gnade hineinzuwachsen. Und dazu gehört Nummer 5, die befestigende Gnade nach Hebräer 13, 9. Dass wir feststehen in ihm. Wir sind die starken Wurzeln unserer Kraft. In Christo. Dort in der fremden Welt stehst du allein, ein schwankes Rohr, das jeder Sturm zerbricht. Ihr kennt dieses Wort aus Wilhelm Tell. Das heißt, ans Vaterland, ans Teure schließe ich an. Das halte fest mit deinem ganzen Herzen. Aber wir schließen uns, wir verachten nicht unser Vaterland, aber gewurzelt sind wir in Christo Jesu. Weder in Khrushchev noch in Eisenhower sind unsere Wurzeln, sondern in Christo Jesu. Da sind wir gewurzelt. Das halten wir fest mit unserem ganzen Herzen. Da sind die starken Wurzeln unserer Kraft. Und in der fremden Welt sind wir ein schwankes Rohr, das jeder Sturm zerbricht. Meine Freunde, befestigt in der Gnade. Darüber wäre viel zu sagen. Fest wird man nur durch Gnade. Nur durch Gnade. Die Gnade, die kann ein schönes Lied benutzen, eine seelsorgerliche Aussprache benutzen, ein gründliches Bibelstudium benutzen. Ganz gewiss, die hat ihre Kanäle, die Gnade. Das Brotbrechen benutzen, das sind alles Gnadenkanäle. Aber die Gnade ist die tiefe Freude und Seligkeit Gottes, die er empfindet, wenn er sich herabneigt und einen Menschen an sein Herz zieht. Das ist Gnade und die macht uns, wenn wir diese große Schau haben, vom Herzen Gottes bis hinein in die tiefsten Tiefen, dann wissen wir, was Gnade ist. Dann. Und das hier war die befestigende Gnade Nummer 5. Wir kommen weiter nach Nummer 6 und kommen zu einer ganz wesentlichen Gnade. Das ist die Dienstgnade. Meine Freunde, wir können nicht als Neutrale über die Erde gehen. Könnte ich sagen, ich bin neutral. Für den Teufel will ich dienen, das will ich nicht. Aber Gott dienen und so fromm sein, das will ich auch nicht. Ich bin neutral. Das geht nicht. Es gibt keine Neutralität dem lebendigen Gott gegenüber. Wer nicht absagt allem, der kann nicht mein Diener sein, mein Jünger sein, mein Freund sein, sagt Jesus. Und der Mensch hat ja ein tiefes Verlangen, sich einer Sache oder besser einer Person zur Verfügung zu stellen. In jedem Menschen lebt eine tiefe Angst vor der eisigen Einsamkeit und ein tiefes Verlangen nach Gemeinschaft. Die engste Gemeinschaft, die Ehe. Und die geistliche Gemeinschaft, meinetwegen die Freundschaft und die Kunst die Politik, der Sport, der Beruf, diese Gemeinschaften reichen nicht aus, die tiefsten und letzten Sehnsüchte des Herzens zu stillen. Reichen nicht aus. Unser Herz ist unruhig in uns, bis wir die passenden Lebensgefährten gefunden haben. Heißt es so? Nein? Nein? Bis wir Millionäre geworden sind und eine Villa haben mit einem Mercedes und ein hohes Bankkonto. Ist dann unser Herz glücklich? Na, aus Erfahrung könnt ihr da nicht sprechen. Ich auch nicht. Also das heißt, ich kann aus Erfahrung sprechen. Ich habe neben Millionären gesessen und habe denen gesagt, du bist ein ganz armer Tropf. Mit dir möchte ich nicht tauschen. Ich könnte euch Namen nennen. Namen nennen. Bekannte Leute, die eine Rolle gespielt haben in Deutschland. Aber nein, nein! Unser Herz ist unruhig in uns, wie das Ruhe von Gott in dir und in nichts anderes. In keiner Organisation, in keinem Dogma, sondern in der lebendigen Gott selbst. Was du brauchst, ist nicht in erster Linie eine größere, schönere Wohnung und viel Geld. Und auch nicht in erster Linie Gesundheit. Das ist es nicht. Du brauchst in erster Linie den lebendigen Gott in seiner ganzen Fülle. Und dann gibt er dir, was du brauchst. Und Gesundheit und Leben und Kraft und Besitz und Genuss, dann gilt dir das Wort Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Das ist ein Wort. Steht in der Bibel. Darf ein Christ genießen? Ich bin der größte Genießer, den ich kenne. Ich genieße die Gegenwart Christi. Ich genieße sein Wort. Er dürft mich nicht auslachen, was ich jetzt sage. Meistens, wenn ich in meiner Bibel lese, nicht in der, in meiner anderen Studienbibel, dann küsse ich erst die Bibel und dann lese ich. Anderthalb Stunden, zwei Stunden auch mal. Fünf Viertelstunden nur, wenn ich keine Zeit habe. Und dann, wenn ich sie schließe, dann küsse ich sie wieder. Nun verrückter Kerl, was? Die Lippen küsst, wer rechte Antwort gibt. Gibt uns das Buch die rechte Antwort?
Ja.
So, dürfen meine Lippen sie küssen? Jawohl, er war da. Im Anfang war der Logos, das heißt das Wort oder der Weltenordner. Und der Weltenordner war Gott zugeneigt. Und Gott war der Weltenordner. Und der Weltenordner wurde Fleisch und wohnte unter uns. Der Logos. Meine Freunde, halten wir fest. Wir dienen entweder dem Herrn Jesus oder dienen dem Teufel. Ihr hört sagen, nein, ich diene zwar Gott nicht, ich gehe mal in die Versammlung, aber dass ich sage, ich diene Gott, das kann ich nicht sagen. Aber den Teufel, nein, nein, den diene ich auch nicht. Ich habe euch, glaube ich, schon einmal erzählt an meiner Tür. Da habe ich beim Rausgehen, direkt an der Tür, ein kleiner Ausschnitt aus einer Zeitschrift, und da stand drauf, eingerahmt: Wer nichts für Jesus tut, den beschäftigt der Teufel. Nehmt euch das mal mit heute Abend. Nehmt euch das mit! Wer nichts für Jesus tut, den beschäftigt der Teufel. Das ist die Dienstgnade. Aber wer nicht errettet ist, der soll jetzt nicht meinen, er könnte was für Jesus tun. Oder erst will er mal in dir was tun. Erst will er dir mal die Augen öffnen. Erst will er dir mal den Reichtum seiner herrlichen Gnade zeichnen. Erst will er dich dahin bringen, dass du deine Schuld und Schande und Angst und Nöte und Sehnsucht, deine eisige Einsamkeit, die dich fast zum Erstarren bringt, die dir alle Freude nimmt aus dem Herzen, die wieder verwandelt in Licht und Glanz und Seligkeit. Und dann kannst du ihm dienen. Und dann kannst du gar nicht anders als ihm dienen. Meine Freunde, die Dienstgnade ist etwas Wunderbares. Davon redet die Schrift sehr viel. Es ist eine Gnade, ein Vorrecht, eine tiefe Freude, auf irgendeine Weise dem Herrn zu dienen. Ich bin seufzend, denn es steht geschrieben, Psalm 100. Jawohl, diene dem Herrn mit Freuden und kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Ich habe mal diese Stille der gesteigerten Freude, Jauchzen und Frohlocken. Alle Stellen von Jauchzen und Frohlocken nach der Schrift durchgearbeitet. Wisst ihr, wer zuerst gejauchzt und frohlockt hat? Die Engel wählten bei der ersten Schöpfung der Erde. Da haben alle Söhne Gottes und alle Engelfürsten, die haben gejauchzt und jubiliert. Ja, und weil das Ende einer Sache herrlicher ist als sein Anfang. Was meint ihr, wie die jauchzen, jubilieren werden, wenn einmal alles verklärt und zu Christus, durch Christus zu Gott zurückgeführt ist? Das ist gar nicht vorstellbar. Und wir dienen den Herrn mit Freuden und kommen vor sein Angesicht mit Frohlocken. Kannst du das? Das kannst du, wenn du dein Leben ihm völlig gegeben hast. Dann kannst du gar nicht anders, als ihn mit Freuden dienen und mit Frohlocken zu ihm kommen. Mit Jauchzen und Frohlocken. Nicht mit Stöhnen, sondern mit Jauchzen und Frohlocken. Lobgesänge in der Nacht. Der Nacht der Leiden, der Angst, der Krankheit. Da Lob singen, das ist das Wunderbarste, was es gibt. Das ist das Höchste, der höchste Adel, das höchste Lob, das wir Gott zollen können. Einer, der in den Leiden Gottlob singt, ist mehr als 10.000 Schreier, die begeistert sind im Augenblick. Meine lieben Freunde, das ist groß und gewaltig und wunderbar. Lassen wir es uns schenken, die Dienstgnade. Wer nichts für Jesus tut, den beschäftigt der Teufel. Nehmt euch das Wort ruhig mal mit. Was hast du? Du kannst nichts für Jesus tun? Sag das nicht. Ich gebe dir mal einen Rat. Geh alle 4 Wochen, geh alle 8 Wochen einmal in ein Krankenhaus und suche einen Menschen auf, den kannst du dir sagen lassen, unten an der Treppe, den niemand besucht, der keine Verwandten mehr hat, der um den sich gar niemand kümmern, der einsam liegt in seiner Ecke, vielleicht ein unsympathischer Mensch, mit dem niemand was zu tun haben will. Zu dem gehst du, zu dem. Was wir den Geringsten getan haben, haben wir den Herrn getan. Nicht, was wir den Papsten, den Erzbischöfen und den großen Kanonen und den großen Leuten getan haben. Das haben wir nicht dem Herrn getan. Das haben wir nicht. Aber was wir den Geringen, den Armen getan haben, was kein Auge sieht, nicht, wenn wir vorgehen irgendwo hin und holen dann unsere 1000 Markscheine und geben sie dann zu irgendeiner großen Sache. Das haben wir nicht dem Herrn getan. Oder wenn wir 20.000 Mark stiften für neue Glocken oder sowas. Ich will nicht dagegen sagen, wer das tut. Aber was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Wollen wir es so wörtlich nehmen? Der verborgenen Dienste. Dass das Herz bewegt ist, den Ärmsten, den Menschen, die in der Schattenseite des Lebens wohnen, denen ein Liebeswort, denen bringt was mit, ein Apfel oder eine Banane oder irgendwas, und denen lest ein Gottes Wort vor. Und deren Hände, deren welche Hände nehmt und umfließt sie und betet mit ihnen. Und betet sie zu Jesus, betet sie an das Herz Gottes. Nur alle 8 Wochen einmal. Das kannst du nicht. Das kann jeder von uns, das können die Kleinsten, kann jeder. Und du wirst dadurch gesehen und gesättigt von der Kraft der Fülle Gottes, indem du segnest. Wie geschrieben steht, die segnende Seele wird reichlich gesättigt. Ja, meine Freunde, das ist etwas, das ist ein ganz verborgener Dienst. Wer tut den? Der wird nicht gemeldet und steht nicht in den Arbeitsberichten der großen Männer, sondern den sieht Gott an, den sieht Gott. Den bestaunen die Höhen und die Tiefen, die verborgenen Dienste des Herzens. Dienen für Gott an den Ärmsten und Geringsten ist die höchste Würde. Was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Bitte, ich unterstreiche doppelt Geringsten. Den Ärmsten, das sind in der Zeit von 1933 bis 1945 die Juden gewesen. Das waren die geringsten seiner Brüder dem Fleische nach. Und das sind die Gläubigen in der anderen Heilszeit, das sind die geringsten dem Geiste nach, die Brüder dem Geiste nach. Das sind ihre Geheimnisse. Also dem geringsten getan habt ihr mir getan. Dienstgnade, es ist eine Gnade, dem lebendigen Gott zu dienen. Wer mir dienen will, das heißt nicht, wer mir 20 oder 40 oder 60 Jahre gedient hat, das heißt nicht, das heißt, wer mir dienen will, wenn in deinem Herzen nur der Wunsch aufbricht, oh Jesus, du hast so viel für mich getan, du hast mich erlöst, du hast ein solch wunderbares Werk vollbracht, du wurdest für mich zur Sünde gemacht, auf dass ich würde die Gerechtigkeit Gottes, und du willst mich dir gleich machen, und willst mich Teilhaber sein deiner zukünftigen Berufe und Aufgaben. Oh Herr, so groß und ich Egoist, denk du an mich. Ja, wir sind aber solche Pharisäer. Wir sagen, die Welt ist so schlecht. Jeder denkt nur an sich. Und wer denkt an mich? Nicht einer. Nur ich. So sind wir. Also, meine Brüder, Dienstgnade ist das ganz Wunderbare. Und irgendwie ein schlichtes Zeugnis, ein liebes Wort, ein kleiner Besuch, ein tröstlicher Brief, eine helfende Hand, ein freundlicher Blick kann einen größeren Dienst bedeuten als meinetwegen irgendeine gewaltige Sache. Glaubt das, wir werden es bald droben finden vor der Preisrichterbühne Christus. Die wird mancher sagen, habe ich nicht, das und das getan. Du hast es im tiefsten Grunde nicht mir getan, sondern du warst ein frommer Richtigtuer. Du warst ein frommer Bonze. Du hast ein glänzendes Geschäft beigebracht. Nein, du hast es nicht mir getan, täusche dich nicht. So wird es einmal heißen, auch für uns. Dadurch sind wir nicht verloren, aber dadurch gehen wir der Krone und des Lohnes verlustig. Und die anderen werden sagen, Herr, wann habe ich dir was getan? Ich habe doch gar nichts tun können. Ich habe doch in meinem Stuhl gelähmt, gesessen jahrelang. Doch, was du den Geringsten getan hast, jeder freundliche Blick, jede segnende Hand, die sich auf den Scheitel eines Kindes legt mit einem Gebetswort, das ist ein Dienst, dessen Größe und Wirkung wir gar nicht erfassen können. Ich habe vor wenigen Tagen wieder etwas erlebt mit drei Worten, die ich euch oft genannt habe. Betend gesagt, aber betend und glaubend in heiliger Vollmacht. Der Herr oder Gott segne dich. Es hat sich gehandelt um einen Neger. Den habe ich irgendwo getroffen, habe ich unterhalten gegeben. Ein amerikanischer Soldat. Neger. Und dann beim Abschied sagte ich ihm, oh, my dear friend, God bless you. Gott möge dich sehen. Und da bleibt er stehen. Und da sagt er nicht, wie man das zum Wahnsinn sagt, thank you. Oder sowas, da sagt er, oh, I thank you very much. Ich danke Ihnen sehr viel. Ich danke Ihnen sehr. Und das kam so bewegt. Er hatte Mühe, die Tränen zurückzuhalten. Dem hat vielleicht nie einer gesagt, Gott segne Sie. Betend, glaubend. Vielleicht nie. Aber sicher noch kein Deutscher. Ja. Wenn das betend gesagt ist, bewegt das eine Welt. Betend gesagt. Und das ist auch ein Ding. Diese drei Worte. Betend gesagt. Und das könnte ich. Da müsste allerdings erst selber Gesegneter sein. Von diesem Schwätzen. Meine Freunde, Dienstgnade. Ach, darüber könnte ich viel sagen. Ich will aber weitergehen, sage 17. Jetzt gibt es eine noch größere Gnade als die Dienstgnade. Die siebte Gnade, die ich euch nenne, das ist die Leidensgnade. Dazu lese ich zwei Worte. Nicht, dass ihr meint, ich entwickle hier irgendwelche Ideen und Gedanken, die ich mir konstruiert habe, sondern ich sage euch das Wort Gottes. Ich sage euch aber das ganze Wort, den ganzen Reichtum sage ich euch, soweit es Gott mir gegeben hat. Ich nenne jetzt zwei Worte zur Leidensgnade. Das erste steht Philipper 1, 29. Ich muss aber dazu, gestattet mir, eine ganz kleine sprachliche Bemerkung machen. Das Wort schenken, das heißt aus Gnaden dargereicht. Ich habe euch heute Mittag gesagt, Gnade heißt Jahre, aus Gnade, aus der tiefen Freude. Nach unten sich beugen und etwas geben, das heißt ja Rizomai. Aber ich will euch nicht mit Fremdworten belasten, ich will euch nur sagen, hier steht, es ist euch aus Gnaden geschenkt, nicht nur an ihn zu glauben. Der Glaube ist ein Gnadengeschenk Gottes. Wer meint, das wäre eine Leistung, der hat keine Ahnung. Der hat noch nicht die unterste Stufe des Glaubens begriffen. Der Mann, der Glauben ist eine Leistung, oh, ich glaube jetzt, ich bekehre mich jetzt und so weiter. Nein. Der Glauben ist ein Geschenk und es ist euch geschenkt aus Gnaden. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das ist ein Wort. Das ist ein Gott. Das Doppelgeschenk der Gnade. Es ist euch aus Gnaden geschenkt. Aus inbrünstiger Liebeszuneigung. Weil Gott dich so unaussprechlich lieb hat. Weil Gott mit dir so tiefes Erbarmen hat. Weil er dich aus deiner Not und deiner Angst und deinen Selbstmordgedanken und deiner Verzweiflung herausheben und in die Glückseligkeit der Gleichgestaltung mit seinem Sohn führen will. Deshalb hat er dir ein Doppelgeschenk gegeben. Und das erste Geschenk heißt Glauben und das zweite heißt für ihn leiden, um seines Namens willen einen Nachteil haben, um seines Namens willen geschmäht werden, um seines Namens willen im irdischen Beruf nicht vorwärts kommen und die anderen auf die Seite boxen, unten bleiben, aber von ihm erfüllt werden bis zum Überstrom. Kommen wir nachher dran. Das ist das Doppelgeschenk des Glaubens, der Gnade, für ihn zu leiden. Und ich lese dazu noch 1. Petrus 2,19, das Wort ist euch vielleicht bekannter, das lautet so: Denn es ist Gnade, die Elberfelder Übersetzung sagt, es ist wohlgefällig, aber das Wort, das da steht, heißt Gnade, es ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Beschwerden erträgt und ungerecht leidet. Also wenn du leidest, und das ist eine Ungerechtigkeit, dass du leidest, und du erträgst es, und deines Gewissens willen vor Gott, das ist Gnade, das ist eine hohe Gnade, der nicht jeder wert ist. Leiden, wer ist deiner wert? Hier nennt man dich eine Bürde, da oben bist du eine Würde. Das ist Gnade. Es ist Gnade vor Gott. Nimm das mit. Nimm das mit heute Abend. Wenn du irgendwelche Nachteile erträgst, irgendwelche Beschwerden auf dich nimmst, um deines Gewissens willen und aus Liebe zu Gott, das ist eine Gnade. Für Gott leiden zu dürfen, ist eine große und wunderbare Gnade. Der gar nicht jeder wert ist, dieser Gnade. Ja, leiden will ich nicht, denken die meisten. So handeln auch die meisten. Die Schrift redet anders. Brüder, nehmt das mit, ihr werdet es brauchen. Lasst euch die Leidensgnade schenken. Es ist eine Gnade um Gottes Willen, um des Gewissens Willen, ungerecht, wie ein Sündenbock in der Familie, alles aufgeladen zu bekommen. Jedes Haus braucht ein Lamm, ein reines Lamm. Steht geschrieben im Gesetz bei der ersten Passafeier. Und so ist auch heute noch in jeder Familie, ist einer oder eine, ob das die Oma ist oder die Tante oder ein Kind oder Vater oder Mutter, das spielt keine Rolle. In jeder Familie muss einer sein, der sich schlagen lässt von den anderen, der alle Schuld auf sich laden lässt. Der ist dann schuld, der war's. Ja. Und wohl dem, der sich als Lamm bereitstellt und trägt das Schweigen. Jede Familie braucht ein Lamm. Das hat eine tiefe Bedeutung. Das ist die Leidensgnade. Wir sind wie ein Löwe, der die anderen anbrüllt. Das ist Unfall. Ist wahr? Das kennen wir besser. Wer hat? Du doch nicht. Ich meine nicht dich, aber ich meine ja so einfach mal. Wir zwei machen ja sowas nicht. Meine Brüder, meine Schwestern, nehmt nur das eine Wort mit. Auch wenn ihr nur von Ferne etwas ahnt, von dem Goldgehalt dieses Wortes, Leidensgnade. Es ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen leidet. Ich habe jetzt 7 Arten der Gnade genannt und zähle sie noch einmal auf und dann nenne ich euch noch 3 Arten von Gnade, die uns hineinführen in das Fülle-Evangelium und in die Zukunft, was noch alles kommt. 3 Arten. Aber jetzt nenne ich noch einmal diese 7 fundamentalen Gnaden. Das eine ist die voräonische, die Gnade vor den Äonen, die bereitgestellt ist. Das zweite ist die rufende oder die berufende Gnade, die uns lockt und ruft, komm mit deiner Angst, mit deiner Not, mit deiner Sünde, mit deinen Sehnsüchten, komm mit allem, was dich bewegt, mit allem, was dich quält und mit allem, was dir fehlt, komm doch zu mir! Geht doch nicht an die löchrigsten Brunnen der Welt, die dich betrügen und vergiften. Komm doch zu mir, den lebendigen Wasser. Komm und kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch, Wein der Freude, Milch der Kraft. Warum gebt ihr eure Lebenskraft her für das, was nicht sättigt, für das, was euch nicht erquickt? Kommt zu mir, so ruft Gott und bittet und ruft auf tausend Weisen. Der lebendige Gott verkleidet als ein Kaufmann. Hey, ihr Durstigen, kommt alle. Wo steht's? Jawohl, Jesaja 55. Gut, das ist ein Einheit, meine Lieben. Also, meine lieben Freunde, das ist die berufende Gnade. Von der lesen wir, haben wir ja heute Nachmittag gehört und gelesen. Das dritte war die heilbringende Gnade. Die bringt uns etwas, die trägt uns etwas. Ich sage, hier hast du es. Dann nimmst du, es ist dein, nimm's, alles dein. Das ganze Heil, die ganze Freude, auf dass meine Freude völlig in euch sei, sagt Jesus. Die heilbringende Gnade, ach, das ist was Wunderbares. Lasst euch doch bringen, ich werde ja beziehen, kostet ja nicht. Ja, das ist das dritte gewesen, dann kam die rechtfertigende Gnade, von der haben wir vorhin was gehört, dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Und dann kam als fünftes die befestigende Gnade, dass wir eingewurzelt sind in ihm oder eingewurzelt in Liebe. Das sind die beiden Ausdrücke, die wir finden bei Paulus. Eingewurzelt in ihm und eingewurzelt in Liebe. Aber das ist ja dasselbe, denn Gott ist die Liebe. Da haben wir unsere Wurzeln, das heißt, da haben wir unseren Halt, denn eine Wurzel dient dazu, um eine Pflanze zu halten, und eine Wurzel dient dazu, um einer Pflanze die Kräfte und Sätze zuzuströmen, die sie braucht zum Leben und Atmen und Fruchtbringen. Und so sind wir gewurzelt in ihm, gewurzelt in der Liebe, da haben wir unseren Halt, da sind wir unbeweglich, und dann haben wir unsere Kräfte und Freude, die wir brauchen, als erlöste und geglückte und gesättigte Menschen, unseren Weg zu gehen. Ja. Das ist die befestigende Gnade. Dann habe ich als sechstes vorhin noch genannt die Dienstgnade. Neutralität gibt es nicht. Entweder dienen wir dem lebendigen Gott und seinem Sohne mit Bewusstsein an den Geringsten. Oder aber wir dienen dem Ich und dem Fleisch und der Sünde und dem Teufel. Neutralität gibt es nicht. Lasst euch das jetzt noch einmal unterstreichen. Und betet heute Abend, ehe ihr einschlaft, Herr, zeig mir, wo ich dir dienen kann. Ihr könnt nicht alles singen. Ihr könnt auch nicht alle Vorträge halten. Ihr könnt auch nicht alle jeden Monat 300 Mark geben in irgendeine Mission oder irgendeinem Bruder, von dem ihr wisst, hier wird für dieses Geld wirklich göttlicher Dienst geleistet. Hier kommt was dabei heraus. Das könnt ihr nicht. So viel habt ihr nicht übrig. Ich auch nicht. Aber ihr könnt etwas anderes. Ihr könnt euch zeigen lassen, wo und wie ihr eure Kraft einsetzt. Und Jesu. Ich kenne Leute, gebildete, feine Leute, die erniedrigen sich wie ein Dienstmädchen und denen arbeiten mit in einem Heim und dienen den Tisch und schaben die Gelderröden, machen Arbeiten, wie ein, hätten es gar nicht nötig. Könnten die gnädige Frau, die Frau Professor markieren, tun es nicht, sie erniedrigen sich. Oh, das greift mir immer ans Herz. Und das merken die anderen. Das ist etwas, das ist Dienstgnade. Das ist Dienstgnade. Meine Freunde, das ist etwas Wunderbares. Und die Leidensgnade war das siebente. Es ist uns geschenkt, an ihn zu glauben. Und der Glaube ist ein Gottesgeschenk. Und zwar ein Gnadengeschenk, heißt das Wort. Ein aus der Gnade geborenes Geschenk. Aus der leidenschaftlichen Liebeszuneigung zu uns geborenes Geschenk, an ihn zu glauben und für ihn zu leiden. Das ist ein Gnadengeschenk. Oh, prüft einmal euer Leben, ob ihr diese Gnadengeschenke Gottes euch habt geben lassen. Herr, um deines Namens willen, will ich der bösen Nachbarin gegenüber schweigen. Ich will mein Maul halten und will nicht wieder schelten, wenn ich gescholten werde. Und will dem dafür, dass er mich schmäht, Gutes erweisen. Wer das Glück einmal erlebt hat, wer dieses Glück einmal erlebt hat, dass einem Menschen, der ihn verfolgte, der ihn meinetwegen, wie ich von einem Führer erlebte, der einem um Brot und Beruf und Kassett bringen wollte, und der kam dann in Not. Und wenn man dem dann dienen darf, dem dann etwas mitteilen darf, und dem man selbst darauf verzichtet, oder wo man sonst wie geschmäht und verfolgt wird. Wer mal diese Freuden erlebt hat, es gibt nichts auf Erden, was ihn so glücklich macht, als seine Feinde zu lieben und die, die uns fluchen, zu segnen und denen, die uns verfolgen, wohl zu tun. Es gibt keine Seligkeit. Nicht die beste Zigarettenmarke, nicht der feinste Likör und nicht das brausendste Liebeserleben und nicht die strahlendste Natur und nicht der schönste Sportsieg, goldene Medaillen oder ach, alles, was gibt es für einen Quatsch da auf dieser blöden Erde. Alles das ist ein Dreck gegenüber dem, wenn man einmal als Nachahmer Gottes segnet, wo man eingeflucht wird und liebt, wo man gehasst wird. Wer das einmal erlebt hat, der staunt, was es für der Dreck gegenüber dem, wenn man einmal als Nachahmer Gottes segnet, wo man eingeflucht wird und liebt, wo man gehasst wird. Wer das einmal erlebt hat, der staunt, was es für Seligkeiten gibt für einen armen Menschen, wer das einmal erlebt. Ich weiß von einem Mann, der war brutal. Und der kam heim vom Gefangenschaft und da sah er, dass seine Frau ein Kindlein hatte von einem Polen. Kleines Kindlein vom viertelhalben Jahr. Und da wollte er die Frau erst totschlagen. Und er hat sich aber überwunden. Er war zum Glauben gekommen vorher. Und dann hat er die Frau geküsst und hat das Kind aus ihrem Arm genommen und hat gesagt, unser Kind. Der Mann hat Wonnen empfunden. Der Mann hat einen Sieg davon gebracht. Größer als der Sieg der Russen und Amerikaner über die Deutschen. Glaubt das! Glaubt das! In der unsichtbaren Welt wird dieser Sieg höher gewertet. Vor Engeln und Dämonen. Ich habe heute Mittag meinen lieben Freunden hier erzählt. Und als ich es erzählte, ich wusste, ich kenne die Geschichte genau, da hatte ich Mühe gehabt, ich habe mich geschämt vor ihnen, sonst hätte ich geweint. So ergreifend ist das, was ich da weiß. Meine Freunde, das ist Leidensgnade. Jetzt habe ich noch drei Arten von Gnade zu nennen und bitte schenkt mir noch eine Viertelstunde euer Herz, euer Ohr, eure Aufmerksamkeit und versucht das, was ich jetzt sage, zu fassen. Nummer 8. Es gibt eine Gnade, für die das Gefäß nicht ausreicht und die da deshalb überströmt, überfließt. Und diese Gnade nennt Paulus im Epheserbrief überströmende Gnade. Was ist denn das? Ich will es euch vorlesen. Epheser 1, Vers 8 bis 11, Gnade Nummer 8, die überströmende Gnade. Epheser 1, 8 bis 11. Ihr seht, es hört gar nicht auf, das Meer der Gnade. Hört gar nicht auf. Epheser 1, 8 bis 11. Ich lese euch von der überströmenden Gnade. Und nun versucht, meine Freunde, so viel zu fassen, als euer Geist, euer Glaube fassen kann. Und wer es nicht fassen kann, der soll anfangen, es zu ahnen von ferne. Und soll sagen, oh Gott aller Gnade, so viele Gnaden gibt es. Oh, dir will ich ganz gehören. Ich will auf alles, was Augenlust, Fleischeslust, Hochmut des Lebens ist, verzichten auf all den Dreck. Und will deine Herrlichkeiten und will deine Gnadenfülle und will auch deine überströmende Gnade. So habe ich gesagt, so habe ich gebetet, als wir das aufgehen. So habe ich gebetet. Ja. Bitte macht auch so. Euer Leben wird unsagbar reich und mit Kräften nach Geist, Seele und Leib ausgestattet und überströmt, dass ihr staunen werdet. Ja, das ist so. Gott weiß es, sonst stünde ich nicht hier. Ich lese. Es ist 1, 8 bis 11. Der Reichtum seiner Gnade, das sind die letzten Worte von Vers 7, welche er, die Gnade, gegen uns hat überströmen lassen, in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan hat, seinen geheimen Willen, das Geheimnis seines Willens. Gott hat Geheimnisse. Natürlich, warum soll die Gott nicht haben? Jedes Mädchen hat ja seine Geheimnisse. Ja. Und diese Geheimnisse Gottes, diese Seligkeiten, die uns weit über das Sichtbare hinausführen, die hat Gott überströmen lassen in Weisheit und Einsicht. Nach seinem Wohlgefallen. Dass er sich vorgesetzt hat in sich selbst, nämlich das Gall emporzuhaupten, in dem Christus, in welchem auch wir zu einem Erbteil, zu einem Erbgut geworden sind. Ja, werde ich sagen, das verstehe ich nicht. Wir sind zu einem Erbgut geworden. Ja, aber ich kann das jetzt auch nicht näher ausführen. Ich will nur so viel sagen. Wer hineinschaut in das, was er für Gott bedeutet, wer weiß, wie ungeheuer hoch Gott uns wertet, wer weiß, wie die unsichtbare Welt der Engel und der Dämonen, der Lichtsmajestäten und der Verdammten uns, für die Verdammten gilt das nur in gewissem Sinne der Ahnung und der Gerüchte, uns beobachtet, wer das einmal geschaut hat, dem ist das Herz gewonnen für Christus. Und der staunt darüber, dass es eine überströmende Gnade gibt, in Weisheit und Einsicht, dass das all emporgehauptet wird und dass wir das Erbteil und Erbgut Gottes die Ausführer dieser Dinge sind. Wenn du wüsstest, wie wertvoll dein Leben ist, würdest du es nicht in keinem Stück mehr der Sünde geben, sondern da würdest du es deinem Herrn nehmen. Heute Abend, total, das würdest du tun, ganz gewiss, glaub mir das. Wenn du wüsstest, wie wertvoll dein armes, müdes, gequältes, scheinbar so sinnloses und nutzloses Leben ist. Was wir für Gott bedeuten, das ist unsagbar. Und wenn Gott diese Erkenntnis überströmen lässt in uns, überströmende Gnade in der Erkenntnis und Einsicht dessen, was er vorhat, dann wissen wir und ahnen wir, dass es mehr gibt als Sündenvergebung, dass es mehr gibt als Siegesleben, dass es mehr gibt als irdische Segnungen, viel Größeres, viel Wesenhafteres. Meine Lieben, und das wünsche ich euch. Ich wünsche, dass euer Leben nicht mehr randvoll werde, sondern dass euer Leben überströmt wird. Das war Nummer 8, jetzt kommt noch Nummer 9 und 10. Nummer 9 ist die zukünftige Gnade. Wenn heute Nacht der Herr käme, um 12 Uhr, und da würdet ihr sagen, oh liebe Zeit, lieber nicht, in meinem Leben ist noch manches faul. Ich bin noch nicht so, wie ich sein sollte. Nein, ich habe Angst. Ich bin da noch nicht in Ordnung und dort stimmt was nicht und da. Die meisten unter uns hätten Angst. Ja, und jetzt? Hoffet völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird, ja, die euch gebracht wird bei der Entschleierung Jesu Christi. Wir dürfen dieses Wort nicht nur auf Israel beziehen, auf die gilt das Wort doch stärker und äußerlicher. Wir dürfen es auch auf uns beziehen, denn alles ist euer. Es gibt Gnade in Reserve. Es gibt Gnade in Spe, in der Hoffnung. Und wir sollen völlig unser Vertrauen nicht auf die Gnade setzen, die wir haben. Oh, was habe ich für Gnade? Oh, was sind wir alles doch für fromme Leute? Wir sitzen hier in der Versammlung statt im Kino und wir tanzen nicht. Und wir rauchen keine Zigaretten und lesen Kriminalromane und sitzen vor unserem Fernseher. Das machen wir nicht. Sind ja viel zu fromm. Wir sitzen hier und widmen den Abend dem Herrn Jesus und gehen nachher bei Nacht nach Hause. Was sind wir doch für fromme, diese Leute? Ja, das ist wahr. Das ist wahr, was ich eben gesagt habe. Das ist ganz ironisch. Das rechnet Gott euch an, dass wir Zeit für ihn haben. Das rechnet Gott euch an. Aber diese Gnade reicht nicht. Die reicht nicht, um in die Vollkommenheit da einzugehen und leuchtend und strahlend und ohne Flecken und Runzeln vor ihm zu gehen. Die reicht nicht. Und deshalb sollen wir uns völlig hoffen auf die Gnade, nicht auf die wir haben, weil sie nicht reicht. Wir haben viel Gnade, aber sie reicht nicht, glaubst doch. Dein eigenes Herz sagt, ja, es ist so. Hofft auf die Gnade, die euch gebracht wird. Und das wollen wir nachlesen, 1. Petrus 1, 13, bitte noch. Zwei Gottesworte. 1. Petrus 1, 13. Und da heißt es, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Warum denn? Deshalb, ja, weshalb denn? Ich will euch sagen, weil Engel sich bücken und hineingucken wollen in die großen Reichtümer, die uns geschenkt sind. Das steht im Vers vorher. Und der Vers hier heißt, beginnt mit dem Wort deshalb, die Gnade, die euch gebracht wird hört völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Jetzt lese ich noch einmal die letzten Worte des 12. Verses dazu. Das Evangelium ist euch gepredigt worden durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, nicht durch Engel. Durch Engel ist Israel gegeben worden. Und durch die Dämonen sind die Nationen bedroht worden. Aber durch den Heiligen Geist ist das uns verkündigt worden, was wir jetzt haben. Durch den Heiligen Geist. Durch das Lehramt des Heiligen Geistes. Jetzt geht es weiter. In welche Dinge Engel gelüstet, gebückt hineinzuschauen. Deshalb, weil die Engelfürsten sich bücken und hineinschauen wollen in die Gnade, Bruder und Schwester, die du hast, in der Erkenntnis Christi. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Enthüllung Jesu Christi. Das heißt, wenn der Herr wiederkommt, da bringt er all die Gnade mit, die uns fehlt. Wenn du sagst, mir fehlen noch 99%, ich habe erst 1% Gnade. Gut, die bringt der Herr mit. Und wenn du sagst, ich habe 90%, mir fehlen noch 10%, die bringt der Herr auch mit. Aber das wollen wir nicht ausrechnen, wie viel Prozent Gnade wir haben und wie viel uns noch fehlt. Das wollen wir nicht ausrechnen, weil wir uns all verrechnen und vermessen, meine Brüder. Hier steht deshalb, weil die Engel gebückt hineinzuschauen begehren in das, was uns verkündigt ist, deshalb sind wir nüchtern und hoffen völlig auf die Gnade, die uns gebracht wird. Das ist die zukünftige Gnade, nämlich wenn der Herr wiederkommt, dann bringt er das mit, was uns noch fehlt. Ich will euch das mal an einem Bild klar machen, dass ihr das versteht.
Hier endet der Vortrag, weil das Band zu Ende war.